Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu unserem Abendgebet. Ja, ich möchte heute wieder, weil wir ja nur noch wenige Tage bis zum Weihnachtsfest haben, euch eine weitere Geschichte vorlesen von der schwedischen Nobelpreisträgerin Selma Lagerlöf. Vor über 100 Jahren hat sie diesen Preis bekommen für Literatur, weil sie so außergewöhnlich geschrieben hat. Und die ihr vielleicht schon einige Geschichten von ihr hier gehört habt oder vielleicht auch ein Buch von ihr habt und diese Geschichten zu Weihnachten hervorkramt und lest, ihr wisst, was gemeint ist. Sie hat eine besondere Energie in allen ihren Geschichten. Und aus meiner Sicht liegt da etwas Geniales in den Texten? Und ja, man kann ja sagen, dass jemand, der Geniales leistet, erfindet, erdenkt, dass der allermeistens eine sehr gute Verbindung hat. Nach ganz oben. Und diese Verbindung, die kommt ja nicht zufällig, sondern jeder, der eine solche Verbindung haben möchte, der muss einiges tun dafür. Und das scheint Selma Lagerlöf getan zu haben. Heute lesen wir die Geschichte Die Vision des Kaisers. Es war zu der Zeit, da Augustus Kaiser in Rom war und Herodes König in Jerusalem. Da geschah es einmal, dass eine sehr große und heilige Nacht sich auf die Erde herabsenkte. Es war die dunkelste Nacht, die man noch je gesehen hatte. Man hätte glauben können, die ganze Erde sei unter ein Kellergewölbe geraten. Es war unmöglich, Wasser von Land zu unterscheiden, und man konnte sich auf dem vertrautesten Wege nicht zurechtfinden. Und dies konnte nicht anders sein, denn vom Himmel kam kein Lichtstrahl. Alle Sterne waren daheim in ihren Häusern geblieben und der Mond hielt sein Gesicht abgewendet. Und ebenso tief wie die Dunkelheit waren auch das Schweigen und die Stille. Die Flüsse hatten in ihrem Laufe innegehalten. Kein Lüftchen regte sich und selbst das Espenlaub hatte zu zittern aufgehört. Wäre man dem Meere entgegengegangen, so hätte man gefunden, dass die Welle nicht mehr an den Strand schlug. Und wäre man durch die Wüste gewandert, so hätte der Sand nicht unter den Füßen geknirscht. Alles war versteinert und regungslos, um nicht die heilige Nacht zu stören. Das Gras vermaß sich nicht zu wachsen. Der Tau konnte nicht fallen. Und die Blumen wagten nicht, Wohlgeruch auszuhauchen. In dieser Nacht jagten die Raubtiere nicht, bissen die Schlangen nicht, bellten die Hunde nicht. Und was noch herrlicher war, keins von den leblosen Dingen hätte die Weihe der Nacht dadurch stören wollen, dass es sich zu einer bösen Tat hergab. Kein Dietrich hätte ein Schloss öffnen können und kein Messer wäre imstande gewesen, Blut zu vergießen. Eben in dieser Nacht trat in Rom ein kleines Häuflein Menschen aus den kaiserlichen Gemächern auf den Palatin und nahm seinen Weg über das Forum hinauf zum Kapitol. An dem eben zur Neige gegangenen Tage hatten nämlich die Räte den Kaiser gefragt, ob er etwas dagegen einzuwenden habe, dass sie ihm auf Roms heiligem Berge einen Tempel errichteten. Aber Augustus hatte nicht sogleich seine Zustimmung gegeben. Er wusste nicht, ob es den Göttern wohlgefällig wäre, dass er einen Tempel neben dem ihren besäße. Und er hatte geantwortet, dass er erst seinem Schutzgeist ein nächtliches Opfer bringen wolle, um dadurch ihren Willen in dieser Sache zu erforschen. Er war es nun, der von einigen Vertrauten geleitet daran ging, dieses Opfer darzubringen. Augustus ließ sich in seiner Sänfte tragen, denn er war alt und die hohen Treppen des Kapitols fielen ihm beschwerlich. Er hielt selbst den Käfig mit den Tauben, die er opfern wollte. Nicht Priester noch Soldaten oder Ratsherren begleiteten ihn, sondern nur seine nächsten Freunde. Fackelträger gingen ihm voran, gleichsam um einen Weg in das nächtliche Dunkel zu bahnen. Und ihm folgten Sklaven, die den dreifüßigen Altar trugen, die Kohlen, die Messer, das heilige Feuer und alles andere, was für das Opfer erforderlich war. Auf diesem Wege plauderte der Kaiser fröhlich mit seinen Vertrauten, und darum bemerkte niemand die unsägliche Stille und Verschwiegenheit der Nacht. Erst als sie auf dem obersten Teil des Kapitols den leeren Platz erreicht hatten, der für den neuen Tempel auserkoren war, wurde ihnen offenbar, dass etwas Ungewöhnliches bevorstand. Dies konnte nicht eine Nacht sein wie alle anderen, denn oben auf dem Rande des Felsens sahen sie das wunderbarste Wesen. Zuerst glaubten sie, es sei ein alter, verwitterter Olivenstamm. Dann meinten sie, ein uraltes Steinbild vom Jupitertempel sei auf dem Felsen hinaufgewandert. Endlich gewahrten sie, dass dies niemand sein konnte als die alte Sibylle. Etwas so Altes, so Wettergebräuntes und so Riesengroßes hatten sie niemals gesehen. Diese alte Frau war schreckenerregend. Wäre der Kaiser nicht gewesen, sie hätten sich alle heim in ihre Betten geflüchtet. »Sie ist es«, flüsterten sie einander zu, »die der Jahre so viele zählt, wie es Sandkörner an der Küste ihres Heimatlandes gibt. Warum ist sie gerade in dieser Nacht aus ihrer Höhle gekommen? Was kündet sie dem Kaiser und dem Reiche? Sie, die ihre Prophezeiungen auf die Blätter der Bäume schreibt und weiß, dass der Wind das Orakelwort dem zuträgt, für den es bestimmt ist.« Sie waren so erschrocken, dass sie alle auf die Knie gesunken wären und mit ihren Stirnen den Boden berührt hätten, wenn die Sibylle nur eine Bewegung gemacht hätte. Aber sie saß so still, als wäre sie leblos. Sie saß auf dem äußersten Rande des Felsens zusammengekauert. Und die Augen mit der Hand beschattend, spähte sie hinaus in die Nacht. Sie saß da, als hätte sie den Hügel erstiegen, um etwas, was sich in weiter Ferne zutrug, besser zu sehen. Sie konnte also etwas sehen, sie, in einer solchen Nacht. In demselben Augenblick merkten der Kaiser und alle in seinem Gefolge, wie tief die Finsternis war. Keiner von ihnen konnte eine Handbreit vor sich sehen. Und welche Stille! Welches Schweigen! Nicht einmal das dumpfe Gemurmel des Tibeter konnten sie vernehmen, aber die Luft wollte sie ersticken. Der kalte Schweiß trat ihnen auf die Stirn und ihre Hände waren starr und kraftlos. Sie dachten, es müsse etwas Furchtbares bevorstehen. Aber niemand wollte zeigen, dass er Angst hatte.
sondern alle sagten dem Kaiser, dass dies ein gutes Omen sei. Die ganze Nacht hielte die Natur den Atem an, um einen neuen Gott zu grüßen. Sie forderten Augustus auf, an das Opfer zu gehen und sagten, dass die alte Sibylle wahrscheinlich aus ihrer Höhle gekommen wäre, um seinen Genius zu grüßen. Aber in Wahrheit war die alte Sibylle von einer Vision so gefesselt, dass sie nicht einmal wusste, dass Augustus auf das Kapitol gekommen war. Sie war im Geiste in ein fernes Land versetzt und dort meinte sie, über eine große Ebene zu wandern. In der Dunkelheit stieß sie mit dem Fuße unablässig an etwas, was sie für Erdhügelchen hielt. Sie bückte sich und tastete mit der Hand. Nein, es waren keine Erdhügelchen, sondern Schafe. Sie wanderte zwischen schlafenden Schafherden. Nun gewahrte sie das Feuer der Hirten. Es brannte mitten auf dem Felde und sie tastete sich hin. Die Hirten lagen um das Feuer und schliefen und neben sich hatten sie lange spitzige Stäbe, mit denen sie die Herden gegen wilde Tiere zu verteidigen pflegten. Aber die kleinen Tiere mit den funkelnden Augen und den buschigen Schwänzen, die sich zum Feuer schlichen, waren das nicht Schakale? Und doch schleuderten ihnen die Hirten keine Stäbe nach. Die Hunde schliefen weiter. Die Schafe flohen nicht. Und die wilden Tiere legten sich an der Seite der Menschen zur Ruhe. Dies sah die Sibylle, aber sie wusste nichts von dem, was sich hinter ihr auf der Bergeshöhe zutrug. Sie wusste nicht, dass man da einen Altar errichtete, die Kohlen entzündete, das Räucherwerk ausstreute und dass der Kaiser die eine Taube aus dem Käfig nahm, um sie zu opfern. Aber seine Hände waren so erstarrt, dass er den Vogel nicht zu halten vermochte. Mit einem einzigen Flügelschlag befreite sich die Taube und verschwand hinauf in das nächtliche Dunkel. Als dies geschah, blickten die Hofleute misstrauisch zu der alten Sibylle hin. Sie glaubten, dass sie es wäre, die das Unglück verschuldet hätte. Konnten sie wissen, dass die Sibylle noch immer an dem Kohlenfeuer der Hirten zu stehen meinte und dass sie nun einem schwachen Klange lauschte, der zitternd durch die totenstille Nacht drang? Sie hörte ihn lange, ehe sie merkte, dass er nicht von der Erde kam, sondern aus den Wolken. Endlich erhob sie das Haupt. Und da sah sie lichte, schimmernde Gestalten durch die Dunkelheit gleiten. Es waren kleine Engelscharen, die gar holdselig singend und gleichsam suchend über der weiten Ebene hin und her flogen. Während die Sibylle so dem Engelsgesang lauschte, bereitete sich der Kaiser gerade zu einem neuen Opfer. Er wusch seine Hände, reinigte den Altar und ließ sich die zweite Taube reichen. Aber obgleich er sich bis zum Äußersten anstrengte, um sie festzuhalten, entglitt der glatte Körper der Taube seiner Hand und der Vogel schwang sich in die undurchdringliche Nacht empor. Den Kaiser fasste ein Grauen. Er stürzte vor dem leeren Altar auf die Knie und betete zu seinem Genius. Er rief ihn um Kraft an, das Unheil abzuwenden, das diese Nacht zu künden schien. Auch davon hatte die Sibylle nichts gemerkt. Sie lauschte mit ganzer Seele dem Engelsgesang, der immer stärker wurde. Schließlich wurde er so mächtig, dass er die Hirten erweckte. Sie richteten sich auf dem Ellenbogen empor und sahen leuchtende Scharen silberweißer Engel in langen wogenden Reihen gleich Zugvögeln droben durch das Dunkel schweben. Einige hatten Lauten und Violinen in den Händen, andere hatten Zittern und Harfen, und ihr Gesang klang fröhlich wie Kinderlachen und sorglos wie Lerchenzwitschern. Als die Hirten dieses hörten, machten sie sich auf, um zu dem Bergstädtlein zu gehen, wo sie daheim waren, und von dem Wunder zu erzählen. Sie wanderten über einen schmalen, geschlängelten Pfad, und die alte Sibylle folgte ihnen. Mit einem Male wurde es oben auf dem Berge hell. Ein großer, klarer Stern flammte mitten darüber auf. Und die Stadt auf dem Bergesgipfel schimmerte wie Silber im Sternenlicht. Alle die umherirrenden Engelscharen eilten unter Jubelrufen hin, und die Hirten beschleunigten ihre Schritte, so dass sie beinahe liefen. Als sie die Stadt erreicht hatten, fanden sie, dass die Engel sich über einem niedrigen Stall in der Nähe des Stadttors gesammelt hatten. Es war ein ärmlicher Bau mit einem Dach aus Stroh und dem nackten Felsen als Rückwand. Darüber stand der Stern, und dahin scharten sich immer mehr und mehr Engel. Einige setzten sich auf das Strohdach oder ließen sich auf der steilen Felswand hinter dem Hause nieder. Andere schwebten mit flatternden Flügeln darüber. Hoch, hoch hinauf war die Luft von den strahlenden Schwingungen verklärt. In demselben Augenblick, in dem der Stern über dem Bergstädtchen aufflammte, erwachte die ganze Natur. Und die Männer, die auf der Höhe des Kapitols standen, mussten es auch merken. Sie fühlten frische, aber kosende Winde den Raum durchwehen. Süße Wohlgerüche strömten rings um sie empor. Bäume rauschten. Der Tiber begann zu murmeln. Die Sterne strahlten. Und der Mond stand mit einem Male hoch am Himmel und erleuchtete die Welt. Und aus den Wolken schwangen sich zwei Tauben nieder und setzten sich dem Kaiser auf die Schultern. Als dies Wunder geschah, richtete sich Augustus in stolzer Freude empor. Aber seine Freunde und Sklaven stürzten auf die Knie. »Ave, Cäsar«, riefen sie, »dein Genius hat dir geantwortet. Du bist der Gott, der auf der Höhe des Kapitols angebetet werden soll.« Und die Huldigung, die die hingerissenen Männer dem Kaiser zujubelten, war so laut, dass die alte Sibylle sie hörte. Sie wurde davon aus ihren Gesichten erweckt. Sie erhob sich von ihrem Platze auf dem Felsenrand und trat unter die Menschen. Es war, als hätte eine dunkle Wolke sich aus dem Abgrund erhoben, um über die Bergeshöhe hinabzustürzen. Sie war erschreckend in ihrem Alter. Wirres Haar hing in spärlichen Zotteln um ihren Kopf. Die Gelenke der Glieder waren vergrößert und die gedunkelte Haut überzog den Körper hart wie Baumrinde, Runzel an Runzel. Aber gewaltig und ehrfurchtgebietend schritt sie auf den Kaiser zu. Mit der einen Hand umfasste sie sein Handgelenk. Mit der anderen wies sie nach dem fernen Osten. »Sieh«, gebot sie ihm, und der Kaiser schlug die Augen auf und sah. Der Raum tat sich vor seinen Blicken auf, und sie drangen ins ferne Morgenland. Und er sah einen dürftigen Stall unter einer steilen Felswand und in der offenen Tür einige kniende Hirten. Im Stall sah er eine junge Mutter auf den Knien vor einem kleinen Kindlein, das auf einem Strohbündel am Boden lag. Und die großen, knochigen Finger der Sibylle wiesen auf dieses arme Kind. »Ave, Cäsar«, sagte die Sibylle mit einem hohen Lachen, »da ist der Gott, der auf der Höhe des Kapitols angebetet werden wird.« Da prallte Augustus von ihr zurück, wie vor einer Wahnsinnigen. Aber über die Sibylle kam der mächtige Sehergeist. Ihre trüben Augen begannen zu brennen, ihre Hände reckten sich zum Himmel empor, ihre Stimme verwandelte sich, sodass sie nicht ihre eigene zu sein schien, sondern solchen Klang und solche Kraft hatte, dass man sie über die ganze Welt hin hätte hören können. Und sie sprach Worte, die sie oben in den Sternen zu lesen schien. Anbeten wird man auf den Höhen des Kapitols den Welterneuerer, Christ oder Antichrist, doch nicht hinfällige Menschen. Als sie dies gesagt hatte, schritt sie durch die Reihen der schreckgelähmten Männer, ging langsam die Bergeshöhe hinunter und verschwand. Aber Augustus ließ am nächsten Tag dem Volk streng verbieten, ihm einen Tempel auf dem Kapitol zu errichten. Anstattdessen erbaute er dort ein Heiligtum für das neugeborene Gotteskind und nannte es des Himmels Altar, Ara Coeli.